Ja, ursprünglich war geplant, damit wir auch eine schöne Aufführung haben, die auch quasi so weit frei ist, dass sie jetzt nicht irgendwelchen Rechten unterliegt, dass das Ganze in Kerbal Space Program nachgebaut werden sollte und der Film dann halt darüber laufen sollte. Aber Kupe war irgendwie mit Demo-Coden beschäftigt und konnte es dann nicht machen, dummerweise. Der Urs hat da auch nichts geprogrammiert, also.
Nee, ich wusste von
Nee,
nichts.
das ist jetzt mal so. Team Mercury hat da mal
Ja,
gefailt.
ja. Manchmal.
Ja, und Sinn und Zweck war eigentlich der ganzen Geschichte: Stimmt das, was da passiert, oder auch nicht?
Der Film kam halt kurz nach der letzten GPN heraus und da wir beide irgendwie Raumschiff-Vorträge hielten, kamen eine große Menge Leute aus dem IRC auf uns zu und meinten, was ist denn eure Meinung dazu? Dummerweise wohne ich in einem fernen, exotischen, sonnigen Land namens Finnland, wo dieser Film dann erst 4 Monate später in die Kinos kam, sodass ich die ganze Zeit keine Ahnung hatte. Und als er dann schließlich rauskam, verstand ich, was alle Leute meinten. Und ursprünglich dachten wir, wir machen ein Trinkspiel raus. Wann immer die Physik in diesem Film nicht richtig ist, muss man einen trinken. Ihr könnt das probieren gerne. Ihr
Nein.
werdet nicht länger als ungefähr 3,5 Minuten durchhalten.
Aber trinken ist ein gutes Stichwort. Urs, greif doch mal links zu
Oh.
deiner Seite. Das ist
Oh,
wie im
hier.
Raumschiff, so der Wodka unten drunter.
Hast du hier ein Gerät?
Hat jemand ein Ding Gerät?
Ja. Habt ihr kein Telefon?
Nein, wir haben auch
Nein.
keine Zähne. Und auch keine Augen.
Szene.
Danke sehr.
Danke sehr.
Ja, ich würde sagen, wir sollten starten. Der Film
Genau.
dauert 90 Minuten, eher gesagt 83 Minuten sind das, weil das sind nur 7 Minuten Nachspann da dran. Urs, hier Dingens,
Soll ich mal Play
ich glaube,
drücken?
du musst mal irgendwie Rechner bedienen oder so.
Ja,
nochmal kurz ein Stück zurück. Die Einleitung muss, glaube ich, irgendwie dabei sein. Ja. Okay.
Licht aus.
Urs?
Prost.
Prost.
Licht.
Und dann ist das jetzt der Moment, wo unsere Soundspur beginnt. Hallo Zuschauer, wir sind die Soundspur.
600 Kilometer Höhe. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Fahrenheit nehmen. Also, ich meine, das hat ja öfter schon zu Problemen geführt, so Umrechnungen zwischen SI-Einheiten und sonstigen komischen Einheiten. Ich hoffe, das ist okay mit dem Licht hier, was ich hier noch auf meinem Laptop habe. Wenn der Sound zu laut ist vom Rechner, müssen wir den leiser machen. Also, wenn ihr uns dann noch verstehen wollt. Ich meine, gut, der Vorteil vom Weltall ist ja, es ist ruhig dort. Auch kein Sauerstoff, wie gerade schon angegeben wurde. So, das ist alles noch korrekt, in der Hinsicht.
Ich muss noch schnell Untertitel anschalten.
Ah, ja, mach mal die Untertitel an. Das sind auch die Intro-Titel für die Personen, die sonst nicht hören. Das heißt, da sind da auch noch so Sachen drin, wie Musik beginnt, Musik endet.
Wir haben vor allem kein Audio jetzt.
Nee, das ist ja im Weltall.
Ja, aber wir haben
Oh,
Untertitel.
das ist ganz leise. Ja, das stimmt. Ja, macht ja nichts.
Ja.
ja, so ein bisschen kann man vielleicht noch als Ambient-Sound im Hintergrund haben. Genau, wir sind da in 600 Kilometern Höhe in etwa. Das ist auch die Höhe, wo das Hubble Space Teleskop ist, was jetzt gleich irgendwann mal so ins Bild reinfliegen sollte. Das war auch tatsächlich öfters so gewesen, dass ein Space Shuttle in diese Höhe geflogen ist. Und das Hubble Space Teleskop repariert hat. Also das Ding ist fast ein Komplettaustausch inzwischen. Fliegt auch schon seit, ich glaube, 25 Jahren jetzt da oben rum. Und das sind dann auch immer so die höchsten Aufstiege von Space Shuttle gewesen. Also höher ist es nicht rausgekommen. So
Beachtet
650 Kilometer in etwa.
Jedoch die Fluglage, mit der dieses Shuttle unterwegs ist. Es zeigt seine schwarze Seite der Sonne, also die, die sich am meisten aufwärmt. Und das Hubble Space Teleskop, das sehr lichtempfindlich ist, ist Richtung Erde gerichtet. Das ist nicht die Fluglage, mit der man ein Weltraumteleskop wartet. In Wirklichkeit war das ganze Ding genau andersrum, immer geflogen.
Aber gar nicht schwarz.
Ja, das ist hellschwarz.
Ja, jetzt hört man ein bisschen Sound. Sehr gut. Ja, er erzählt da so ein bisschen rum. Er fliegt mit so einem Jetpack da durch die Gegend. Diese Jetpacks, die wurden zwar entwickelt, wurden auch mit dem Shuttle irgendwann mal hochgebracht, aber ich glaube, der letzte Einsatz war irgendwann in den 80ern. Die Dinger sind gar nicht mehr danach zum Einsatz gekommen. Es gibt diese Teile noch. Die sind auch noch auf der ISS verstaut, aber in kleinerer Form. Also nicht mit so viel Antrieb da dran. Einfach nur so für Notfall. dass man mal doch mal irgendwie mit den Dingen raus kann. Aber letzten Endes wird auf der ISS auch tatsächlich alles gemacht, so durch die Gegend geschleppt mit einem Roboterarm oder sich entlang gehangelt. Ihr seht, wie das Shuttle heißt, Explorer. Mhm. Wie ihr euch erinnert, die 6 Space Shuttles, die existiert haben, keins davon hieß Explorer, aber es gab so einen Nachbau, das OV-100, das war so ein quasi so ein Holzmodell, das hieß ursprünglich mal Explorer, ist irgendwann umbenannt worden, weil es in ein anderes Museum reingeschleppt wurde, heißt jetzt Independence, also irgendwie gab es eine Umfrage.
Wurde doch, soweit ich weiß, als Drop-Test-Modell benutzt, am Anfang mal.
Ah, okay.
Also das, vielleicht haben sie aus dem Holzmodell einfach noch einen Shuttle nachgebaut.
Was ziemlich cool ist, ist das Hubble Space Teleskop. Das ist sehr, sehr detailgetreu nachgebaut. Mhm. Das sagen auch die Astronauten, die schon dort oben waren, das Ding repariert haben. Also es ist wirklich sehr exakt nachgebaut. Das haben wir ganz gut hingekriegt, oder die Rendering Engine.
Beachtet jedoch an dieser Stelle, dass wir hatten eben gesehen, das Shuttle selbst ist von der Erde weg. Das ist das vordere Ende des Hubble Space Teleskops. Und dieses Instrumentenrack, an dem da gearbeitet wird, ragt jetzt ungefähr ein Drittel des Radius dieses Teleskops raus. Wie steckt es dann in dem Teleskoprohr, wenn es eingefahren ist?
Wobei, wir sind uns da nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich reingeschoben wird oder ob es hochgeklappt wird. Es könnte auch sein, dass es hochgeklappt wird und dann ragt es nicht ganz so stark da rein.
Also in jedem Fall macht es relativ wenig Sinn, optische oder spektroskopische Instrumente am vorderen Ende eines Teleskops anzubringen und nicht am hinteren Ende.
Ja, aber das ist ja so nachgebaut worden. Also ich meine, das ist...
Ja, es könnte sein.
Ja, es könnte hochgeklappt sein. Irgendwie so, ja. Ja, der dreht dann seine Kreise irgendwie da oben rum.
Das wird er wahrscheinlich aber auch nicht im echten Leben machen, oder?
So Kreise da oben rumdrehen?
Nee.
Eher weniger, nee.
Also das tatsächliche Jetpack dieser Form, das tatsächlich gebaut wurde, hatte für ungefähr 20 Minuten Treibstoff. Das heißt, hier wurde eben in diesem Film ja schon erwähnt, dass sie einige Stunden am Arbeiten waren, sodass es tatsächlich nicht wirklich sinnvoll wäre, die ganze Zeit rumzufliegen und Treibstoff zu verballern. Wenn man so ein Ding in Betrieb hat, macht man auch sehr, sehr vorsichtige Bewegungen und ist vielleicht alle 2-3 Sekunden mal mit einem kurzen Schub-Burst da am Gange. Weil wenn man wild damit rum Fuhrwerk, kommt mal sonst zu den Strudeln.
Ja, ich meine, was macht der auch da? Also der hat ja keine Aufgabe, außer rumzugucken und dafür würde er so ein Astronaut niemals...
Ja. Es wird ja auch gesagt, er hat seinen...
Damit der man da so spaßeshalber rumfliegen kann.
Der Rest der Crew hat auch hochinteressante Aufgaben, nämlich gar keine.
So, und hier hat diesen Anatolius Rekord dort. Das ist tatsächlich ein Raumfahrer, ein Kosmonaut gewesen, der bereits 16 EVAs hatte, also 16 Mal rausgegangen ist, und der hat insgesamt 82 Stunden auf der Uhr außerhalb eines Raumschiffs verbracht zu haben. Er hat auch irgendwie einen recht langen Rekord, so wie lange er im Weltall war, irgendwie 6 mal ein paar kleine Tage, also irgendwie 680 Tage oder sowas in der Richtung. Ne, kommt halt öfters mal drauf zurück halt, irgendwie möchte diesen Rekord halt brechen für längsten Aufenthalt außerhalb eines Raumschiffs, aber halt nur in einem Schritt eigentlich.
Beachtet die tatsächlichen Instrumente, mit denen sie da arbeiten, also diese Bohrmaschine und auch das Schraubgerät, das der Kowalski in der Hand hat, ist tatsächlich von der Bauform her korrekt nachgebaut.
Also so wegfliegende Schraube passiert öfters mal, also das ist nicht unüblich, dass man wegfliegt. Das kriegt hinterher auch eine NORAD-Nummer. NORAD ist halt die amerikanische Organisation, die drauf schaut, was halt so im Weltall rumfliegt und auch darauf achtet, ob das dann runterkommt. In diesem Fall war es aber eher so ein 3D-Effekt fürs Kino zu machen.
Die meisten Schrauben sind tatsächlich an Raumschiffen in einer Bauform, dass sie sich halt nicht vollständig ablösen, wenn man sie rausdreht, sondern halt immer noch mit dem Objekt fest verbunden sind.
Also sehr bekannt ist irgendwie ein Handschuh, der mal verloren wurde, also irgendwie so ein zweiter Handschuh und auch ein Werkzeugkoffer letztens noch, der ist dann einfach mal weggeflogen.
Aufgrund der Orbitaldynamik ist es jedoch so, dass alle Objekte, die wegfliegen, einen halben Orbit später wieder nahe rankommen. Und so war es so, als Heidemarie Steffensen-Piper vor 4 Jahren ihren Werkzeugkoffer verlor, dass er eine halbe Stunde später wieder rankam und sie versuchten, ihn zu fangen. War jedoch dann gerade so außerhalb der Reichweite und sie wollten nicht ihre kleinen Raketenpacks benutzen, um das Ding einzusammeln. Dafür war es dann doch nicht genug wert.
Man hört es auch immer wieder, wenn wir mal ruhig sind, das Vox-Pfeifen. Also das heißt, sie haben beim Funkgerät sprechen, geht das Funkgerät nur an, wenn halt tatsächlich auch Sprache da ist. Also dieses Voice Transmit ist das. So, die haben jetzt schon erfahren, dass sie langsam da irgendwie mal so Debris abkriegen. Sprich, Problem war ja, dass da China irgendwie einen Satellit abgeschossen hat.
Die Russen.
Oder in die Russen. Fall. Nee, die Russen waren es in diesem Fall, ne? Ja. Nee, aber was tatsächlich passiert ist, China hat da schon mal einen abgeschossen. Mhm. Ja. Having fun. ja, die dritte Person, die halt nie zu sehen ist, also halt so als gerendertes Objekt da drin.
Ja, was tatsächlich passiert ist, dass Satelliten von probehalber von bodengestützten Raketen abgeschossen worden sind und dann Trümmerwolken erzeugten. Das ist natürlich potenziell eine Gefahr, dass diese Trümmer weitere Objekte treffen und dort weitere Trümmer losschlagen, was eine sogenannte Ablationskaskade hervorrührt, auch als Kessler-Syndrom bekannt.
Exakt.
So, dass im Endeffekt es dazu führen könnte, dass irgendwann der gesamte Orbit voller Trümmer ist und nirgendwo man mehr hin kann.
Was sehr schön ist hier, man sieht so die Erde mit dem leichten blauen Schein am Rand. So die ersten Weltraumfilme, das war zum Beispiel 2001 von Kubrick, die hatten den nicht dran, weil die es in der Zeit noch nicht so genau wussten, wie sieht die Erde eigentlich aus dieser Entfernung aus. Also die Erde ist noch ein bisschen falsch dargestellt. Ist schon recht ordentlich gemacht, aber es sind da noch ein paar Fehler drin damals gewesen. Und hier ist es, ja, mittlerweile sind wir weit genug, dass wir halt genügend Bilder haben. Wie wir auch merken, irgendwie die Telemetriedaten, auch selbst aus den Raumanzügen, werden die ganze Zeit überwacht. Die stehen die ganze Zeit auch mit der Bodenkontrollstelle in Funkverbindung. Interessant ist, dass da kein Delay dazwischen ist, weil normalerweise würden die auch über das TDS-Netz gehen. Sprich, einmal in den geosynchronen Orbit und wieder zurück. Das sind ja, 36.000 Kilometer. Knappe Sekunde, ich glaube eine halbe Sekunde Verzögerung müssten drin sein, aber die haben doch kein Delay einfach.
Und jetzt passiert es, dass sie mitgeteilt kriegen, dass etwas Schlechtes passiert ist. Dass dieser Satellit abgeschossen wurde, obwohl er in 400 Kilometer über ihnen abgeschossen wurde, ist aus irgendeinem Grund trotzdem sehr zielgerichtet das Trümmerfeld auf ihren Orbit hinabgefallen. Falls ihr euch an den Vortrag über Orbitaldynamik letztes Jahr erinnert, ist es sehr kompliziert, so einen Orbit genau so anzupassen, dass er trifft. Aber das ist natürlich einfach passiert.
Was natürlich noch viel toller ist, dass die Trümmer mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf sie zurasen. Man muss dazu sagen, Hubble Space Teleskop und auch das Shuttle haben gerade eine Geschwindigkeit von knapp unter der ersten Fluggeschwindigkeit, also auch so mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Bei 28.500 Kilometer pro Stunde ist die erste Orbitalgeschwindigkeit überschritten. Das heißt, man würde diesen Anziehungsbereich der Erde einfach verlassen. Ja, das sieht ja nicht so aus, als wenn die irgendwie nur so mit 300 Kilometer pro Stunde dann langfliegen, die Trümmer, sondern ein bisschen schneller sind die wohl schon. Komischerweise haben die immer noch Orbital, in Orbit.
Dafür müsste
Orbit? Nein.
Dafür müsste es ein Satellit in einem gegenläufigen Orbit sein, der weitere Satelliten in gegenläufigen Orbits getroffen hat. Zum einen startet man Satelliten nicht nach Westen, wenn man es nicht unbedingt vermeiden kann.
Außer du bist Israel?
Ja. Und zum anderen würden diese bevorzugt nach Osten fliegende Satelliten treffen und die mittlere Trümmergeschwindigkeit wäre dann null. Das ist aber nicht der Fall.
Und du siehst auch hier, dass die Trümmer aus, naja, wenn man jetzt so von der Erde betrachtet, aus dem Westen kommen und Richtung Osten fliegen. Also dieselben Orbit quasi haben wie dort der Shuttle mit dem Hubble Space Teleskop.
Und die Fachleute wissen natürlich nicht sehr viel über Raumfahrt und ihr eigenes Objekt, können aber einen fliegenden Satelliten sofort identifizieren. Einen zerstörten fliegenden Satelliten an seinen Trümmerteilen identifizieren.
Ja, das ist auch ganz üblich, dass sie halt auf dem Roboterarm dort, das ist der Canadarm 1, im Space Shuttle dann durch die Gegend transportiert werden. Der Canadarm 2 hängt ja auf der ISS rum. Oh, der hat ja immer noch Spaß oder nicht mehr. Ja, und man sieht schon sehr, sehr viele Kleinteile, die jetzt natürlich auch da mit Kraft drauf wirken. Jetzt haben wir die schönen 3D-Effekte im Kino, die sind wunderbar dort. Und das ist so ein Chaos-Pendel oder so.
Fast. Aber man beachte, alles wurde von extrem schnellen Trümmern getroffen, bleibt aber zusammen und wird davon nicht selbst wieder beschleunigt. Warum?
Hast du die Antwort?
Nein, es gibt keine.
Das war geil in 3D.
Ja, und das Krasse ist, also das Geile in 3D und das Krasse ist auch einfach dabei, das war blöd, also sich davon loszulösen, weil wie willst du dort gebremst werden? Gut, du hast ein bisschen, also ein ganz klein wenig hast du dort noch.
Warum hat sie überhaupt dann plötzlich andere Geschwindigkeit als das Objekt, um den sie hängt?
Ja, sie würde von, ach so, ja, weil sie einfach aufgrund des steinerschen Satzes von einem drehenden Objekt sich losgelöst hat und ihre Zentrifugalkraft, also ihr im ursprünglichen Zentralsystem gegebene Geschwindigkeit, sie dann einfach radial wegbeförderte.
Der Spaß ist jetzt, sie dreht sich jetzt um die eigene Achse, das heißt, dass Füße und Kopf durchaus schon eine Gravitation erleben. Vielleicht die Arme auch noch, aber so Mittel des Körpers nicht, also es gibt ein bisschen Spaß.
Ist das so?
Nee, ist tatsächlich, du kriegst ein bisschen Gravitation schon da drauf, also wenn du dich so um dich selber drehst halt im Weltall.
Insbesondere wenn man dann schon eine Woche im Weltraum war, macht es Blutdruckprobleme, da natürlich das Herz keine Schwerkraft verspürt, im Kopf jedoch sich das Blut staut und die Blutdruckregulation deswegen dazu führt, dass der Kopf dem Herz sagt, schlag mal langsamer.
Sind auch so ungefähr, 7% Blutverlust schon nach einer Woche, so nach zwei Wochen sind das halt die 15%, dabei bleibt es dann auch. Man sieht, dass sie halt etwas schneller atmet, ja klar, kann ich verstehen, ist ja so eine kleine Paniksituation, ist übrigens ein ganz großes Problem, so Astronauten, Kosmonauten, die einen Helm kotzen, die können den nicht mal eben abnehmen. Es geht nicht.
Das gab ist aber auch schon, soweit ich weiß, erst einmal passiert.
Genau, gab es auch schon mal.
Und es gab letztes Jahr ein Flüssigkeitsleck im Kühlsystem eines europäischen Raumanzugs, wo sich der Anzug mit Wasser füllte, was auch unangenehm ist.
Nee, das war das europäische Raumanzug oder war es ein Ami-Raumanzug, der von Europäer getragen
wurde?
Ich meine letzteres, also vom Italiener, der gerade dort oben war.
Und es ist natürlich auch sehr sinnvoll zu sagen, in welcher Richtung man das Raumschiff sieht, um mitzuteilen, wo man selbst ist. Ich sehe es auf 12 Uhr.
Das mag in 2D klappen, in 3D ein bisschen schwieriger. Also gibt es halt einfach ein paar mehr. Auch großartig, die ISS ist zu sehen. ISS, ganz anderer Orbit, ganz andere Inklination. Also wer es gestern in meinem Vortrag da gesehen hatte, Hubble auf 28 Grad. Bitte, was?
Auch nur 200 Kilometer tiefer.
Auch nur 200 Kilometer tiefer, exakt. Also und halt komplett andere Inklination halt von den 53,6 Grad. Oder 51,6?
51,6
waren das, genau. Also so einfach ist das nicht. Und komischerweise auch gerade zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle der Erde so vom Orbit her. Naja, zumindest sieht man so einen Safe-Haber. Gab auch mal Überlegungen, das tatsächlich so zu machen. Sprich bei Hubble Missionen zur ISS rüber zu fliegen. Aber da hat man dann ganz schnell gemerkt, den Orbit ändern, also sprich die Inklination ändern, ist zu aufwendig oder beziehungsweise braucht zu viel Energie, sodass man davon wieder abgerückt ist. Aber es gab kurzfristig mal die Überlegung.
Machen das nicht die Russen, dass sie den Orbit ändern nach dem Starten, damit sie nicht irgendwie über China fliegen?
Nein, ja, genau. Sie starten halt in einem Winkel, dass sie nicht über China fliegen.
Also die starten tatsächlich schon von der Startrampe, die ist dann schon gedreht worden, damit die dann halt nicht über China hinwegkommen. Dementsprechend haben die nicht 46 Grad Inklination, sondern halt diese 51,65 Grad.
Eine Zwischenfrage, kann man als gezielter Körper nicht seine Drehung schon mal anpassen?
Prinzipiell.
Die Frage wiederholen, Urs?
Die Frage ist, ob man als flexibler Körper seine Drehung nicht anpassen kann. Im Prinzip nein, denn es gilt Drehimpulserhaltung. Irgendwas muss sich drehen. Man kann seinen Drehimpuls nicht an irgendetwas anderes abgeben, es sei denn, man pupst. Aber das geht in einem Raumanzug nicht. Das bleibt vermutlich im Anzug, ist auch deswegen dann unangenehm. Wenn man es nicht schafft, irgendwie in seinem Gedärmen einen Kreisfluss zu erzeugen, kriegt man seinen Drehimpuls so nicht abgebaut.
Wie machen das denn Katzen?
Die Katzen haben einen Schwanz, der so geformt ist, dass sie die Luft um sich herum damit wegschieben und den Drehimpuls einfach der Luft übergeben. Sobald da eine Atmosphäre wäre, wäre das möglich, aber...
Das stimmt nicht ganz, aber... Das ist ein bisschen lang die
Geschichte. Ja. Oh, ist noch länger die Geschichte, gut. Machst du nächstes Jahr einen Vortrag dazu, wie Katzen sich in der Luft drehen? Auch sie sagt ja auch, dass jetzt ihr Sauerstoff immer weniger wird. Also in den Anzügen sind ungefähr 8,5 Stunden Sauerstoff oder beziehungsweise der Sauerstoff wird wieder aufbereitet. Das sind halt so kleine chemische Elemente da drin, mit denen es aufbereitet wird. Also Empfehlung ist es, vorher keinen Döner zu essen. Sonst hast du 8,5 Stunden leckeren, schönen Zwiebelgeruch da drin.
Das ist auch der wichtigste Tipp für Leute auf der ISS. Kein Döner essen.
Nahrung da entsprechend geplant?
Oder? Ob die Nahrung dafür geplant wird für EVAs, ein wenig. So ein EVA bewirkt auch, dass du 8,5 Stunden in diesem Anzug drin bist und auch hartkörperlich arbeitest. Du verlierst ein paar Kilo da drin während der Arbeit. Auch halt wasserbedingt. Also es gibt dort auch einen Trinkwasserbehälter für, ich glaube, 2 Liter oder sowas knapp. 1,5, 2 Liter oder so Trinkwasserbehälter da drin. Um halt einfach so ein bisschen angenehmer zu machen während der Arbeit. Aber Snacks haben die nicht dabei.
Wäre auch ein bisschen schwer zu essen,
oder? Was ist nicht mehr zu retten?
Zu essen. Achso, es ist relativ schwer zu essen im Anzug.
Ja, du kannst auch nicht die Nase kratzen. Also ich meine, doch, geht schon mittlerweile. Da gibt es tatsächlich so ein bisschen Kreppband da drin. Also Klettband eher gesagt, so die raue Seite vom Klettband, ihr kennt das. Um halt sich mal die Nase zu kratzen. Die Uhr ist ziemlich geil.
Ja.
Also die ist richtig geil.
Die sieht tatsächlich in echt nicht so aus. Es gibt da lediglich eine mehr oder weniger normale mechanische Uhr, die man trägt.
Aber auch bei den Anzügen sieht man jetzt so von oben, es gibt da diese Anzeigen, auf die du draufschauen kannst, wo halt auch dein Sauerstoffgehalt und so weiter angezeigt wird. Die sind teilweise auf den Anzügen, wenn du nicht von oben drauf schaust, die etwas älteren, ich glaube die russischen haben das noch, sind die Anzeigen spiegelverkehrt drauf. Was wir nämlich jetzt gleich auch sehen, ist, dass er einen Spiegel am Armgelenk hat, um quasi so, ja, nicht als Rückspiegel so auch zu nutzen, sondern auch halt für Anzeigen sich anzuschauen zu nutzen ist. Na gut, die fliegen jetzt erstmal irgendwie komische Orbitalmanöver, um zum Shuttle zurückzukommen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber im Film geht das. Und mich wundert es auch, dass die irgendwie zu zweit da mit diesem Band dazwischen...
Beachtet, wo sie jetzt gerade drüber fliegen, das, was man da im Hintergrund sieht, sind die Küsten irgendwo in Mitteleuropa. Wahrscheinlich der englische Kanal, den man da gerade...
Sicher? Macht. Ich dachte, das wäre Nil.
Das ist in diesem Moment gerade Europa.
Das sieht nicht aus wie der Nil. Nee, stimmt, der Nil sieht anders aus, da hast du recht.
Ich glaube, das ist der englische Kanal, das ist London.
Ja, könnte hinkommen. Ja. Bäm. So. Müsste nicht eigentlich so ein Chaos-Panel sein?
Das sieht doch aus wie Chaos-Panel.
Ja, aber noch nicht ganz so chaotisch. Also. Jetzt versuchen sie ja den dritten einzufangen und. Eigentlich müssten die ja voneinander abprallen, dann in dem Moment, wo sie sich irgendwie aufeinander zukommen.
Und jetzt Fun Facts to Know Intel über Vakuum-Exposure. Wenn man einen menschlichen Körper dem Vakuum aussetzt, passiert erstmal überhaupt nichts.
Exakt.
Er gefriert nicht. Denn das
Blut kocht auch nicht.
Ein menschlicher Körper im Vakuum ist durch das Vakuum mehr oder weniger komplett thermisch isoliert und es braucht viele, viele Stunden, bis er anfängt, überhaupt auszukühlen. Das Gewebe würde außerdem nicht in einer Form reißen, wie es irgendwie Eis tut, sondern es würde es auf eine sehr flatterige Art und Weise tun.
Das kommt darauf an, wie halt die Umgebungsstrahlung ist, oder? Also wenn da wirklich Weltraum ist, dann strahlt man mit seinen 300 Kelvin mehr als die Umgebung schon ziemlich viel ab.
Ja, ne, das, man hat ja eine, ich meine, die Körperoberfläche kühlt dann eventuell, wenn man direkt dem ausgesetzt ist, ja. Aber das Körperinnere muss weiterhin konvektiv oder diffusiv die Wärme erst nach außen transportieren. Das heißt, man bleibt schon noch sehr, sehr lange sehr warm.
Also die Überlebenschance im Weltraumvakuum sind so 1 bis 2 Minuten. Mhm.
15 Sekunden das Bewusstsein
verliert. Ja, der Körper explodiert nicht dabei. Das passiert nicht, es kocht auch kein Blut. Also was viele so annehmen, habt ihr vielleicht früher in der Schule diesen Versuch gemacht, so hier der Topf Wasser und jetzt machen wir Vakuum unter dieser Käseglocke und das, der Topf kocht. Nee, passiert nicht, weil du hast ja Haut draußen drum.
Und jetzt, Achtung, guter Film, hat vernünftig dargestellte Objekte in Schwerelosigkeit. Natürlich hat man Marvin the Martian dabei. Und einen Schockmoment. Auch hier ist der Körper vollständig ausgetrocknet und
vereist.
Er vereist, nicht realistisch.
man hat so seine Zahnspange dabei. Ja.
In einem der wenigen Fälle, wo Menschen tatsächlich mal in dem Vakuum ausgesetzt waren, der Flug von Soyuz 1, wo ein Ventil sich zu früh geöffnet hat, führte dazu, dass das der Innenraum komplett evakuierte und das Personal an Bord leider verstarb. Jedoch war nach der Landung, sahen die Körper dermaßen unversehrt aus, dass sofort die Rettungscrew Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt hat und niemand auf die Idee kam, dass diese jetzt tatsächlich verstorben wären. Also sie sahen wohl nicht so aus, wie das hier im Film dargestellt
ist. Also was passieren kann, ist, dass das Wasser, was halt außen dem Vakuum ausgesetzt, also so Tränenspucke, dass sie verkochen. Also das schon noch. Also Mund zu ist am besten. Luft anhalten ist auch gut. Und aber 15 Sekunden bis zur Bewusstlosigkeit. Also so schnell geht das dann halt doch schon.
Warum so schnell? Primär, da der Druck in der Lunge und an der Hautoberfläche sehr gering ist und deswegen auch der Blutdruck sehr rapide abfällt. Man atmet zwangsweise aus, wenn man versucht, die Luft anzuhalten, zerstört man seine Lungenbläschen, also man atmet zwangsweise aus und der Partialdruck des Sauerstoffs im Blut nimmt halt einfach sofort ab, sodass die Sauerstoffversorgung aller Zellen aufhört. Und es ist unklar, ob der Körper dabei in einer Form von Winterschlaf geht, also halt einfach einen niedrigen Stoffwechselvorgang, oder ob es tatsächlich schon sofort zu Zelltodprozessen kommt. Das hat noch niemand freiwillig ausprobiert.
Gerade eben wurde gesagt, dass das die Mission STS-157 ist. Space Shuttle-Missionen gingen nur bis 135, das war im Juli 2011. Weitere waren nicht geplant. Gut, das Space Shuttle der Explorer, das gab es ja eh nicht so in dem Sinne. Aber du wolltest gerade auch nochmal was gesagt haben.
Ich wollte gerade nur erwähnen, dass sie jetzt über dem Nil sind. Sie waren eben über London, zwischendurch über Italien, jetzt über dem Nil. Beachtet Drehbewegungen der Erde im Hintergrund, die hierbei offenbar nicht von Leuten, die Ahnung haben, ausgewählt worden sind, sondern vom Special Effects Team. Die Erde dreht sich jetzt nach Osten. Im Schnitt davor drehte sie sich so ein bisschen nach Westen. Und im nächsten Schnitt dreht sie sich wieder in eine andere Richtung.
Ist ja auch gar nicht so.
Um den Osten.
Ich hab mal eine andere Frage. Diese ganze Houston and the Blind Nummer. Mhm.
Ja.
Wie würden die denn, also die kommunizieren, was haben die da für Funkgeräte drin? Wie kommunizieren sie miteinander? Warum funktioniert das, wenn irgendwie das Satellitenrelais weggebrochen ist?
Normalerweise haben die Funkgeräte eben in den Raumanzügen eine C-Band-Verbindung zu dem lokalen Raumschiff, mit dem sie verbunden sind, und untereinander. Also das ist mehr oder weniger normaler Sprechfunk im UKW-Bereich. Die Anbindung zum Boden läuft zum einen auch direkt auf dieser Frequenz. Also es gibt ausreichend große Satellitenschüsseln in eigentlich allen Orten auf der Erde. Also zumindest 50% der Orbitzeit ist damit abgedeckt. Sie sollten also problemlos in der Lage sein, mit der Bodenstation zu kommunizieren. Zusätzlich gibt es eine X-Band-Verbindung über die Tracking- und Relay-Data-Satellites. Gehen wir mal davon aus,
X-Band, die sind zerstört.
X-Band
oder S-Band? X-Band in dem Fall, okay. Ja. Bei ISS ist es ja S-Band.
Die haben sie aber nicht direkt in den Raumanzügen, sondern die würde normalerweise von dem Shuttle geproxied werden.
Gut, also gehen wir davon aus, dass das kaputt ist?
Also würde trotzdem problemlos es möglich sein, mit den großen Schüsseln der NASA vom Deep Space Network mit diesen Leuten komplett direkt zu kommunizieren, 50% der Zeit mindestens.
Die Dramaturgie des Filmes sagt, dass komplette Kommunikation auf der Welt auch zusammengebrochen sei, weil alle Satelliten getroffen sind. Also die
alle. Die, auch die 36.000 Kilometer weiter oben.
Genau. Also ungefähr 36.000 Kilometer. Also diese paar hundert Kilometer, die können wir mal abziehen. Das ist ja nicht mehr ganz so viel. Und die Glasfaser, ja, auf der Erde. Nee, die Kommunikation im Weltall ist halt tatsächlich darüber getroffen. Und wir aber auch alle wissen, unsere komplette Internetverbindung läuft natürlich über Satelliten. Da hast du vollkommen recht. Nicht. Aber die reden halt immer noch weiter, weil, soweit ich weiß, haben die Autorekorder mit drin in den Anzügen, sodass sie halt auch das ist der Spiegel hier, von dem ich vorhin sprach. Die haben noch Audiorekorder mit drin, das halt auch aufgezeichnet werden könnte, oder dass zufälligerweise tatsächlich jemand noch mithört. Also weitersprechen ist ganz praktisch. Auch damit auch zu zeigen, dass sich auch zum einen selber zu beruhigen, so, und zum anderen auch zu sagen, dieses Houston in the Blind halt, so zu sagen, ja, haben gerade keinen Kontakt zur Bodenstation.
Aber vielleicht hört sich ja trotzdem einer.
Genau. Das könnte ja immer noch passieren. Ich meine, es ist kein großes Problem, genau.
Beachtet hier, die Anzeige auf der Anzug sagt ungefähr 50% Sauerstoff übrig. sagte sie gerade in diesem Moment.
Ach so, ein paar Displayfehler werden wir auch noch nachher sehen. Ja. Das ist ganz lustig. Nee, sie war ja jetzt bei 8% Sauerstoff oder nee, noch weniger irgendwie oder kurz vorm Ende irgendwie.
Ja, man hätte ja vom Shuttle eine Sauerstoffflasche mitnehmen können.
Man hätte vom Shuttle eine Sauerstoffflasche mitnehmen können?
Es gibt keine direkte Möglichkeit, in so einem Raumanzug externen Sauerstoff einfach mal anzuschließen in einer Flaschenform. Denn die dafür erforderlichen Anschlüsse kann man nicht einfach im Vakuum anschließen, auf Dichtigkeit prüfen und dann benutzen, ohne dass es halt extrem aufwendig wäre. Deswegen ist es eigentlich vorgesehen, dass man zum Wechsel der Flaschen halt reinsteigt, die Luftschleuse wieder mit Luft füllt und dann umstöpselt.
Er hat ja auch Musik im Raumanzug dort an. Das ist auch durchaus üblich, dass sie so ein bisschen Musik anmachen. Einfach so während der Arbeit so ein bisschen Fun haben und so. Passiert. Es gibt ja auch die Wake-up-Calls und so weiter. Das heißt, dass er auch morgens zum Aufwachen dann halt zwischen Aufwachen und Post-Sleep dann auch mal eine Musik gespielt wird.
Haben sie dann so eine MP3-Player auf dem Arm, oder?
Ja, die haben alles Mögliche irgendwie in dem Raumanzug mittlerweile dran und drin. Ich weiß nicht genau, ob die da MP3, also eigentlich wird die Musik eingespielt von der Bodenstation, sagen wir mal so rum. Oder vom Shuttle halt aus, irgendwo da über das C-Band halt.
Kein iPod-Dock.
Nee, kein iPod-Dock irgendwie.
Ja, beachtet, es wurde gerade gesagt, beim zweiten Soyuz-Raumschiff sind die Fallschirme ausgefaltet, was man da auch sieht. Die fliegen da einfach so rum. Wahrscheinlich, weil es von irgendwas getroffen wurde oder so, vermuten sie. Jetzt ist es leider so, dass im Soyuz-Raumschiff Fallschirme innerhalb der Druckkabine gelagert werden.
Genau. Und es hängt komischerweise ein Soyuz-Raumschiff dran. Es gibt kein weiteres, was einfach nur mal so da dran hängt. Es sind momentan immer zwei angedockt für 6 Personen, also je drei Personen halt pro Raumschiff. Warum das nicht benutzt wurde, unklar.
Und wo die drei weiteren Leute sind, auch unklar.
Aber lustig, dass ein ATV angedockt ist.
Ja.
Also, das sieht man dann noch ganz gut. Ja, es gibt ja Feuer. Ganz gute Idee, ganz tolle Idee, nochmal Gas zu geben, um nochmal den Orbit komplett anzupassen.
Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass der Progress-Transporter, die mir traf, er sie mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 Zentimetern pro Sekunde traf. Diese Leute sind klar schneller und scheinen keinerlei direkte Schäden an den Oberflächen zu verursachen.
Ja, versuchen sie jetzt halt, sich irgendwo dran festzuhalten. Ich meine, es gibt genügend Reling dort, das ist nicht das große Problem. Dadurch, dass ja auch die komplette Bewegung dort auf der ISS an so einer Reling entlang stattfindet.
Solarzellen sind auch nicht so stabil, oder?
Die Solarpaneele sind überhaupt nicht stabil. Das ist total dünnes Material und kann auch sehr schnell durchschlagen werden. Also zumindest die Paneele selber. Die Befestigung von den Paneelen sollten eigentlich ein bisschen mehr aushalten. Es ist sehr faszinierend.
Das ist auch ein bisschen strange, oder?
Bitte, was ist das?
Von der Schwerelosigkeit her kann das ja auch irgendwie.
Nee, ich finde es auch sehr faszinierend, dass die dort in diesem Fallschirm hängend quasi eine Gravitation ausüben. Die Station dreht sich nicht um sich selbst, wie man sieht.
Und wie Sie jetzt sehen, sind sie eigentlich erfolgreich gehalten. Nichts mehr passiert. Die Gummiseile würden sie jetzt zurückziehen.
Richtig.
Sie es könnten ist sich stabil. Es ist eine stabile Lage.
Ja. Sie können sich mit einem ganz klein wenig Kraftanstrengung können sich zurückziehen. Es sieht aber wirklich so danach aus, als wenn die Station sich rotieren würde oder zu unten zur Erde gezogen wird. Nee. Der fällt immer noch an der Erde vorbei. Das ist nicht der Fall. Aber Dramaturgie.
Welche Kraft hat sie jetzt weiter nach außen gezogen? Welche Kraft hält ihn nach rechts?
Die dramaturgische Kraft, die sollte man mal einführen.
Also Dramaturgie-Erhaltungsgesetz,
jawohl.
Und jetzt war es eine Kraft, die sie nach links und ihn nach rechts zog. Welche ist diese Kraft?
Gummiband. Die Gummibandkraft, ne?
Das Gummiband hat sich in diesem Moment entschieden, dass es doch in der Lage ist, eine Kraft auszuüben.
Sind immer noch genug
die Transaktion hat sie immer noch genug Sauerstoff.
Nee, sie hat keinen Sauerstoff mehr, beziehungsweise es kommt ja jetzt auch, dass sie dann sagt, so, ja, sie ist auf Null, atmet nur noch irgendwie CO2, also den Rest ist, ich sag mal, der menschliche, oder unsere Umgebungsluft besteht zu, wie war das, 21% aus Sauerstoff. Mhm. Der größte andere Teil, also so 78% sind dann CO2 und die restlichen
Stickstoff
war das so.
CO2 hat in der normalen Atemluft ungefähr einen Anteil von, sagen wir mal, 0,5%. Wie ihr vielleicht aus Mineralwasser kennt, löst sich CO2 verhältnismäßig schlecht in Wasser. Das führt dazu, dass schon eine kleine Konzentration von CO2 in der Atemluft dazu führt, dass sich Kohlensäure bildet und die das Blut anfängt zu übersäuern. Es gibt gewisse Säurestabilisatoren im menschlichen Blut, aber schon ab 1-2% CO2 in der Luft fängt man an, Probleme mit der Übersäuerung zu haben und dann halt Müdigkeit zu verspüren und weitere neurologische Probleme zu kriegen.
Grundsätzlich, der Mensch kann so mit 15% Sauerstoff in der Umgebungsluft noch auskommen. Beim Ein- und Ausatmen die ausatmende Luft, die er erzeugt, hat ungefähr 17% Sauerstoff noch. Sprich, 4% Sauerstoff werden durch die Lunge halt irgendwie rausgezogen. Das reicht nämlich dann auch noch so aus für die Mund-zu-Mund-Beatmung. Um
es mal ein bisschen. Schaut hier, in einem weiteren anderen Orbit befindet sich auf einer weiteren anderen Höhe eine weitere Raumstation, die natürlich auch wieder zufällig genau über dem Horizont sichtbar ist und zufällig auch wieder dort für längere Zeit verbleiben wird.
So, sie geht jetzt zu einer der Airlocks, beziehungsweise zu dem Airlock. Man muss dazu sagen, die ISS hat zwei Airlocks, nämlich einmal in dem amerikanischen Modul und einmal in dem sowjetischen Modul.
Russisch. Ups. Ukrainisches Modul.
Genau.
Sie behauptet gerade, sie hätte jedes Mal die Soyuz gecrashed. Wie viel ist davon überhaupt zu steuern?
Sie hat jedes Mal die Soyuz gecrashed, also im Simulator. Die Soyuz ist relativ weit automatisch, beziehungsweise sie kann komplett ferngesteuert werden. Das meiste läuft aber tatsächlich automatisch ab dort, glücklicherweise. Also die sind recht failsafe, die Geräte.
Insbesondere die Landung. Es gab bereits mehrfach Sojus-Landungen, wo bestimmte Teile des Raumschiffs sich nicht abgelöst haben und vollkommen unkontrolliert das Raumschiff in die Atmosphäre eingetreten ist, bis die entsprechenden Teile abgebrochen sind. Und es kam dann jeweils zu einer vollkommen normalen und stabilen Landung.
Also könnte es auch quasi so mehr oder weniger bewusstlos das Ding bis zum Boden halt steuern lassen. Sie sagt ja auch, dass das andere Raumschiff nicht fliegen kann. Also das Shenzhou-Raumschiff von den Chinesen. Das ist aber relativ baugleich zu einer Soyuz. Also das ist ähnlich aufgebaut, hat nur 4 Sitze drin. Man muss dazu sagen aber auch, dass die Taikonauten etwas kleiner sind. die haben andere Auswahlkriterien tatsächlich. Die letzten Soyuz, die gebaut sind, ich glaube in der TMA-Serie, sind auch die Sitze für die Soyuz größer gemacht worden. Die waren, glaube ich, vorher auch bei 1,75 Meter, hat es aufgehört, jetzt dürfen 1,90 Meter Leute da rein. Genau, aber halt die chinesischen sind ähnlich aufgebaut. Ist halt einfach mal ein Erfolgsrezept irgendwie. Soyuz, seit 60 Jahren fliegt das Ding knapp. Warum sollen wir es auch nicht irgendwie kopieren und weiterverwenden?
Die Soyuz-Landung oder die Krebsraketen, die benutzt sie ja irgendwie, um von der Station wegzukommen?
Du spoilerst gerade
mit den Krebsraketen. Da kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Während wir hier die ganze Zeit erzählen, haben wir gerade den Teil verpasst, wo der Astronaut der Ärztin erklärt, was die Symptome von Sauerstoffmangel und Übersäuerung sind. Ja, Ärztin, die keine Ahnung von Raumfahrt hat, kriegt vom Astronauten, der keine Ahnung von Medizin hat, erklärt, was die Symptome sind, die sie gerade beobachtet. Naja gut, sei es so dramaturgisch erlaubt.
Das war ja auch eine Hallo, oder?
Nee, das war jetzt auch schon wieder.
Also hier sieht man auch, dass sie dort die Soyuz direkt sieht, ne? Da hängt die dran.
Das heißt, sie befindet sich an der russischen Seite der Station.
Und versucht darüber einzusteigen. Es sieht im ersten Moment sogar auch aus, als wenn sie über die Soyuz einsteigen würde. Bin ich gerade gar nicht.
Na, das ist, der Airlock am Rasvet-Modul.
Also stimmt, ja.
Am unteren, in der normalen Zeichnung, unteren Ende der Station. Auf der russischen Seite, dem russischen
Ende. Natürlich steht das Modul auch unter Druck. Ganz eindeutig. Ist eigentlich auch nicht so, wenn jemand, eigentlich war nicht geplant, dass jemand außen ist. Da steht auch nicht Rasvet dran. Da steht auch was anderes dran. So, geht's in die Schleuse rein. Fump. plötzlich ist die Musik aus.
Das ist ja nuklearer Raum.
Die Schleuse ist jetzt ein luftleerer Raum, exakt, also noch.
Sind die Schleusen wirklich so groß gebaut?
Ja, die sind ausreichend groß, dass darin zwei Leute ihre Raumanzüge an- und ausziehen können.
Also noch müssen die Raumanzüge halt so an- und ausgezogen werden. Die nächste Generation von Raumanzügen wird so geplant, dass quasi über den Rücken reingestiegen werden kann. Die sind jetzt gerade so in Planung für in ein paar Jahren, dass sie halt mal rauskommen. Vielleicht habt ihr mal diese komischen Designstudien gesehen, die so nie gebaut werden würden. Die haben nur irgendwie so komische Leuchtestreifen drauf und so, sehen ein bisschen aus wie Tronnen irgendwie. Werden so nie gebaut werden. Es ist einfach nur so als Show-Objekt. Geht auch sehr schnell, das Modul zu Flut mit Sauerstoff. In der Regel ist es auch nicht so, dass sie dann sofort einen Helm abnehmen können, sondern müssen sich eigentlich erstmal umgewöhnen, kriegen dann auch mal ein Sauerstofffläschchen noch in die Hand gedrückt und können erstmal noch 2 Stunden mit der Flasche durch die Gegend rennen.
Die Luftfüllung der Raumanzüge besteht übrigens normalerweise ausschließlich aus Sauerstoff mit nur 1/5 der normalen Atmosphäre. Das heißt, wenn man den Helm einfach so abnehmen würde, würden einem die Trommelfälle platzen.
Wie würde es dann richtig abnehmen?
Man lässt den Druck langsam sich angleichen, so über 3 Minuten oder so, und knackt mit den Ohren.
Auch großartig, dass sie eine Unterwäsche drunter anhat. Dort oben ist es arschkalt und die Raumanzüge selber haben keine Heizung, so in dem Sinn, also ein bisschen schon noch mit drin, aber was eigentlich gemacht wird, ist lange Unterwäsche anziehen, die nochmal Heizungsrohre drauf haben, also wo halt so Flüssigkeit durchgepumpt wird, warme. Damit halt einfach der Körper warm bleibt, so. Ja, jetzt haben wir irgendwie so ein ganz komisches Motiv da drin. Ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben. Sieht so ein bisschen aus wie Fötusstellung und irgendwie Nabelschnur und so.
Interessanterweise wurde das nicht wirklich in Schwerelosigkeit gedreht, sondern die Frau war an einem Industrieroboterarm befestigt, der rausgefotoshoppt wurde.
Ah, was auch fehlt, ist die die Weltraumwindel. Für die 8,5 Stunden da draußen wird eine Windel umgelegt auch, die auch durchaus benutzt werden darf und soll.
Muss?
Ja, oder auch muss. Also es geht halt auch nicht anders und selbst die hat sie nicht an. So, wir fliegen jetzt schön aus dem russischen Modul ab in das Unity müsste das sein.
Unity, genau. Sie kommt also links. Nee,
sie kommt gar nicht aus dem russischen Modul. Die Kamera kommt aus dem russischen Modul.
Ist hier im Unity-Modul, fliegt weiter ins Destiny-Labor, was übrigens in der falschen Richtung guckt. Das geht eigentlich nach rechts, wenn links das russische ist.
Ja, die Kamera kam ja aus dem russischen.
Und sie geht jetzt weiter Richtung dem russischen Modul. Das ist Zarya. Das FGB, das zentrale Service. So sieht übrigens Feuer in Schwerelosigkeit nicht aus. Feuer in Schwerelosigkeit aufgrund der Abwesenheit von Konvektion bildet eine Kugel. Da aufgrund von Konvektion auch kein neuer Sauerstoff zugeführt wird, ist die Flamme sehr, sehr klein. Und kann ihre Wärme nicht gut konvektiv abführen. Das heißt, sie ist auch sehr heiß. Das heißt, Feuer in Schwerelosigkeit ist eine blaue, leuchtende Kugel.
Und eigentlich wäre dort unten, wo sie jetzt gerade hängt, die nächste Soyuz angedockt.
Und das Rasvet-Modul, wo sie eingestiegen ist.
Exakt. Naja, solange es noch kein Google Maps irgendwie für die Raumstation gibt oder sonstige Karten. Obwohl, an sonstige Karten schon, ne?
IBM ThinkPad R-Serie, ich glaube 51 ist aktuell das Modell, das am verbreitetsten ist auf der
Computation.
Ja, ungefähr 140 Stück haben die da oben.
Okay, ich hätte mir jetzt halt gefragt, wie das mit den Lüftern und so läuft.
Der Lüfter funktioniert ganz normal in Schwerelosigkeit. Die pusten halt Luft raus und ziehen woanders neue Luft ein.
Sicher?
Ja.
Ich dachte, da wäre noch eine andere Änderung, dass sie irgendwie über PT-Elemente gehen, teilweise.
Soweit ich weiß nicht.
Also irgendwo war da noch ein Problem mit. Also sie konnte auch eine bestimmte Laptop-Serie nicht nehmen, weil die halt einfach nicht so gut da die Luft durch die Gegend schieben konnten. Irgendwas war damit, aber okay.
Ein Problem, das sie haben, ist, dass sie die Festplatten nur halb so lange halten und es ist nicht ganz klar, warum. SSDs sind eine sehr schlechte Idee im Weltraum aufgrund des höheren Strahlungshintergrundes und die Flashzellen werden halt schneller gelöscht. Deswegen verwenden sie immer noch ganz normale Festplatten. Die halten nur halb so lange und es ist nicht klar, warum. Denn es gibt eigentlich keinen prinzipiellen Grund, warum Festplatten nicht funktionieren sollten.
Das Einzige ist halt so, es gibt auch nicht so wirklich ein Netzwerk, worunter die alle angeschlossen sind. Also die hängen nicht alle in LAN drin. Die Daten werden halt einfach über einen USB-Stick ausgetauscht.
Und ein großes RS-232-Netzwerk. Denn ungefähr alles redet mit allem via RS-232 oder RS-488.
So, sie versucht jetzt wieder zu funken über C-Band. Ja, da gibt es jetzt mal wieder schöne Momente mit irgendeinem komischen Orkan im Hintergrund dort draußen. Und das Saya-Modul hat tatsächlich auch diverse Fenster mit drin. Also gibt recht viele Fenster da oben sogar. Und nicht nur halt die Kuppel da.
Interessanterweise ist die normale Fluglage der ISS jedoch nicht so, dass die Erde zur, was da jetzt die Backbordseite ist, raus sichtbar ist, sondern die Erde genau unterhalb ist. Und die Fluglage ist halt so, dass das, was in dieser Kameraeinstellung unten ist, normalerweise genau Richtung Erde zeigt. Deswegen sind die hauptsächlichen Fenster auch dort auf der Unterseite, was hier aber nicht sichtbar ist.
So, jetzt kommt ein Alarm. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich so ein Feueralarm irgendwie existiert.
Man beachtet, die Raumstation hat nicht nur rein Sauerstoff, sondern normale Erdatmosphärenbedingungen und besteht ausschließlich aus nicht entflammbaren Materialien.
Und eigentlich könnte man jetzt auch dort die Module schließen.
Laut dem Bildschirm gerade wurde angezeigt, dass das Kibo-Labor am völlig anderen Ende der Raumstation
brennt. Ah, diesmal ist korrekt, diesmal kam sie tatsächlich aus dem russischen Sektor raus.
Ja.
So, jetzt kommt wieder der schöne Spaß, wir benutzen einen Feuerlöscher im Weltraum. Und es gibt natürlich einen Rückstoß.
Wenn die da Feuerlöscher haben, haben die tatsächlich welche, die Rückstoß?
Soweit ich weiß, haben sie keine Feuerlöscher.
Achso, man konnte auch gerade sehr schön sehen, dass es das Unity-Modul ist.
Auch so verhält sich Feuer nicht. Warum steigt das Feuer nach oben? Wo ist oben?
Also Unity-Modul erkennt man daran, dass dort dieses Schild mit den 28.000 km pro Stunde drin hängt.
Laserschwert.
Und wie durch ein Wunder wird sie zum Undockport eines russischen Raumschiffs katapultiert.
Was komischerweise im amerikanischen Sektor drin ist. Oder ist sie gerade wieder durch den russischen durchgegangen?
Nein, ist sie nicht.
Naja, ich weiß auch nicht, wo die unten die Soyuz parken.
Warum, also wenn da kleine Feuerchen ausbrechen, oder sie machen die aus, wenn die ganz voll
erscheinen? Es sind alles schwer entflammbare Materialien. Sie haben sehr viel gelernt von der Raumstation Mir, sodass eigentlich nichts davon sich entzünden kann. In der Atmosphäre, die dort vorherrscht.
Und sie haben viel gelernt von Apollo 1.
Ja.
Was halt auch einfach mal innen drin komplett verbrannt war.
Und im Zweifelsfall machen sie die Klappe zu und lassen die Luft raus.
Also sie hat gerade Glück, dass auch diese Soyuz mit einem Raumanzug ausgestattet ist. Das ist nicht Standard. Dass da einer drin hängt. So, jetzt bootet sie schön den Bordcomputer. Geht sehr schnell, ist ja ein schönes DOS. Ach nee, da willst du gleich noch was zu erzählen.
Ja.
Ne? Lightning Talk.
Wenn ihr wollt, könnt ihr im Anschluss an die Lightning Talks etwas über den Bordcomputer der Soyuz lernen.
Glücklicherweise gibt es auch ein Handbuch dazu.
Tatsächlich ist rechts von den Anzeigen eben so ist die Liste der Checklisten, wobei ein Großteil der Checklisten in dem Bordcomputer gespeichert sind. Format 3.15. Das ist korrekte Anzeige des Formats 1. Man kann den Soyuz-Bordcomputer auf Englisch umschalten.
Das ist auch sehr schön, oben die Fehleranzeige, die dort angezeigt wird. Ich habe mir vorhin mal im Detail angeschaut. Das passiert auch, wenn man den Bordcomputer mal in seiner DOS-Box startet. Da steht dann nämlich, stelle Datum und Uhrzeit ein. Das ist dort auch der Fall. Das haben sie irgendwie wohl nicht rausgesetzt aus dem Film.
Man kriegt die Software vom Bordcomputer?
Ja, ja. Auch das werde ich gleich im Lightning Talk erzählen.
Genau, schön abdocken.
Also wie gesagt, die Fallschirme sind eigentlich innerhalb des Druckbehältnisses gelagert. Es gibt also eigentlich keine Möglichkeit, wie gleichzeitig die Fallschirme draußen und die Luft noch drinnen sein kann. Das nämlich hinter ihrem Kopf sieht man jetzt die Packungen, in denen die Fallschirme gelagert sind. Das sind die Fallschirme eigentlich.
Ja, Moment, aber geht dann die Soyuz auf, wenn die Fallschirme rausgehen?
Ja.
Also ich hatte auch gerade dieses Rückwärtsfliegenbild, da war durch das Periskop übrigens gewesen. So, jetzt hat sie mal ein bisschen Gas gegeben und dann merkt sie, dass sie die Fallschirme, die noch hinter ihr hängen, also die zwei doppelten Fallschirme. So, es ist der ganz tolle Spaß. Es wird ein klein wenig hektisch. Lustigerweise schafft sie es aber trotzdem irgendwie durch
zufälliges Rumwackeln.
Genau daran vorbeizugleiten. In der Regel kommt es dann nur dazu, dass das Ding dann noch weiter irgendwie einfach abdriftet.
Ja, tatsächlich hat die Soyuz-Kapsel primär ihre Steuerdüsen am hinteren Ende.
Ja, aber emittieren die auch nur Luft?
Nein, das ist keine Luft, sondern was dort passiert ist, dass Hydrazin und unsymmetrisches Dimethylhydrazin und Ammoniumnitrat zusammen reagieren. Das sind zwei Stoffe, die bei Kontakt sofort entzünden. Tatsächlich sieht es aber so aus wie Luft, was dabei rauskommt. Das ist halt ein Verbrennungsabgas.
Aber um mal was Positives zu sagen, es sind tatsächlich zwei Steuerknüppel gezeigt.
Ja.
Was auch der Realität entspricht.
Die sehen auch genauso aus. Ich habe die vor einem Monat tatsächlich mal bedienen dürfen. Die kosten 155.000 Euro das Stück, sind aber wohl die besten Joysticks, die ich je in der Hand gehabt habe.
Das wäre ja auch tragisch, wenn es nicht
Und wie man sieht, sind die Steuerdüsen primär am hinteren Ende angebracht, damit sie möglichst weit von der Raumstation weg ihre Verbrennungsabgase ausstoßen, weil die Abgase sind Stickoxide primär und man will damit nicht die Außenhaut der Raumstation kontaminieren. Normalerweise würde man so nah an einer Raumstation diese nie mit vollem Schublevel betreiben, sondern mit ungefähr 1% Schublevel, um das halt nicht zu verdrecken, aber das ist wahrscheinlich in diesem Fall auch egal.
So, ja. Was ist nur noch angedockt?
Jetzt beachtet, es gibt keine seitliche Ausgangsluke eigentlich an dieser Stelle.
Doch, an der schon.
Echt?
Ja, ja. Da gibt's, das ist ja das Service-Modul, nicht Service, das Habitation-Modul. Die hat tatsächlich an der Stelle eine Ausgangsluke. Also vorne dran ist eine, das ist vollkommen richtig. Aber auch, ne, die Uhr hat gerade gebiept irgendwie, so bis halt die nächste Rotation da rumkommt von diesen Teilen, die eigentlich schon längst den Orbit verlassen hätten müssten. Komischerweise ist auch ein Akkubohrschrauber in der Raumstation mit drin. Raumstation im Soyuz-Modul direkt mit drin. Also wir sehen, es gibt irgendwie eine Plakette dort auf dem Arm von der ISS-Mission 42, beziehungsweise hier die Expedition 42. Die Expedition wird Ende dieses Jahres stattfinden.
Hier hinter sieht man gerade das Periskop, dessen Bild unter den Bildschirmen in der Kapsel sichtbar ist. Also da man vor sich ja dieses Habitation-Modul hat, kann man nicht direkt nach vorne rausgucken, sondern schaut über dieses Periskop nach vorne.
Was auch ungewöhnlich ist, es sind bei dieser Expedition 42 nur 5 Teilnehmer dabei. Soyuz kann 3 Personen oder 3 Sitzplätze bieten. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie einen Platz freigelassen haben.
Also in welchen Raumanzügen passen jedem? Oder muss man auch Fenster?
Die Raumanzüge, ja, sind, ich sag mal so, mehr oder weniger Standardmaße schon. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie viele verschiedene Größen oder überhaupt verschiedene Größen gibt. Es gibt nur 2 oder 3 verschiedene Formen halt.
Sag mal, die Solarzellen, die zeigen irgendwie in verschiedene Richtungen. Ist das nicht total
sinnlos? Die Solarzellen, dass sie in verschiedene Richtungen zeigen, liegt einfach daran, dass wohl die komplette Elektronik einfach mal schon broken ist auf dem ganzen Ding.
Aber normalerweise zeigen die auch schon alle irgendwie in eine Richtung.
Die sollten in eine Richtung zeigen, ja. Also Richtung Sonne in der Regel.
In der Regel dreht man das Raumschiff so, dass sie zur Sonne zeigen.
Ja, aber sie zeigen halt alle auf dem Raumschiff in die gleiche Richtung.
Nein, auch nicht ganz korrekt. Das wird das Raumschiff, oder nicht Raumschiff, aber die Raumstation, die kann man nicht unbedingt immer in die Richtung drehen zur Sonne, sondern es werden da schon die Solarzellen gedreht und nachts, also in dem Schatten, also Erdschatten, werden die Solarzellen dann so gedreht, dass sie weniger Wind- oder Luftwiderstand geben. Da ist tatsächlich noch ein bisschen Restatmosphäre da oben. Und wenn die halt komplett so in die Atmosphäre reingedreht sind, würden die auch bremsen.
Der sogenannte Night-Glider-Modus.
Genau. So, da fliegt schon wieder eine Schraube durch die Gegend. Und wie gesagt, der Akkuschrauber passt zufälligerweise perfekt da drauf. Sind ja auch Standardschrauben, alle die gleichen. Ah, ist wieder hier die Dramaturgiekraft, die da irgendwie einsetzt.
Wobei diesmal das Gummiband richtig funktioniert. Und da kommen sie wieder, die Trümmerteile, die immer noch mit einer viel zu großen Geschwindigkeitsdifferenz unterwegs sind und deswegen längst entweder das Schwerefeld der Erde verlassen haben müssten oder abgestürzt sein müssten.
Ja, vor allem die ISS hat doch ungefähr eine Umlaufzeit von 90 Minuten, oder?
Ja.
Also können die Trümmer, wenn die da mit 90 Minuten unter Regen gekommen sind, genau, dann müssten die da eigentlich stillstehen.
Ja, exakt. Also die Trümmer, also dadurch, dass die ISS eine Umlaufzeit von 90 Minuten hat, sollten die Trümmer eigentlich eine schnellere Umlaufzeit haben.
Warum flogen die jetzt gerade in zwei Richtungen?
Warum die Trümmer in zwei Richtungen flogen, unklar. Was jetzt eigentlich auch ganz spannend ist, ist, dass die Trümmer dort eintreffen und es auch durchaus zu Explosionen kommt. Wie auch immer. Das sind wieder das Feuer in der Raumstation. Das Feuer in der Raumstation, dass es dann auf einmal ausgeht, ja. Und plötzlich ist die Raumstation viel schneller und weg. Und die Soyuz, die wackelt dann noch ein bisschen rum. Ja, da ist da auf einmal ein ATV, was da irgendwie weggeht. Das ist auch sehr komisch, irgendwie gewackelt hatte schon vorher. Das sah auch schon sehr komisch aus. Ich wüsste nicht, das sah so ein bisschen aus, als wenn die Sonnensegel, Solarpaneele im Wind wackeln würden.
Aber zum Glück wird natürlich zwar alles und auch wirklich alles von der Raumstation getroffen, jedoch kein einziges Stück trifft, der rumfliegenden Trümmerstücke trifft die Sojus-Kapsel.
Doch, das eine Solarpanel ist weg
jetzt. Ja, das war halt nicht ein Trümmerstück der reinkommenden Satelliten, sondern lediglich abgeschert durch die Solarpaneele der ISS.
So, und die restlichen Trümmer fliegen jetzt nicht mit den anderen Trümmern quasi in selber Geschwindigkeit weiter, sondern sind dahinter.
Bilden einen Klumpen
sind dahinter, ja.
I hate space. Was ist, wenn die Satellitentrümmer zum Beispiel so einen polaren Orbit haben und so eine Art Ring bilden und die ISS da halt durchfliegt hin und wieder mal, also zweimal pro Orbit dann?
Das
auch ganz großartig, sie steigt über die...
Das würde zwar funktionieren, jedoch würde das dann nicht erklären, warum auch alle polaren Satelliten ausgefallen sind und alle Satelliten auf geostationären Umlaufbahnen. Und wie sich diese punktförmige Wolke so schnell um den gesamten Orbit verteilt hat. Denn immerhin in 600 Kilometern Höhe sind es viele ungefähr 60.000 Kilometer Umkreis, die sie da abdecken müssen.
So, jetzt versucht sie halt die chinesische Raumstation zu erreichen, indem sie einfach mal linear drauf zuhält.
Genau, wie ihr aus meinem Vortrag von letztem Jahr wisst, wenn ihr zu einer Raumstation wollt, müsst ihr erstmal die Differenz der Bahnhöhe berechnen und euren Geschwindigkeitsunterschied ausrechnen und dann entweder in eurer Bewegungsrichtung vorwärts oder rückwärts Schub geben. Wenn ihr einfach auf eine Raumstation zuzielt, werdet ihr mit Sicherheit diese verfehlen.
Warum hat die Soyuz eigentlich Solarpaneele?
Also, übrigens ist die Raumstation gerade 100 Kilometer entfernt, ne? Warum die Soyuz Solarpaneele hat? Früher hat sie 2 Tage gebraucht, um zur ISS zu kommen, nicht nur 6 Stunden. Groß, da ist noch ein Bier links zu dir, glaube ich, wenn du noch eins haben möchtest. Ja, ich habe 2 mitgebracht. Genau, öffne.
Sie meinte gerade, sie hat 13 Grad Unterschied zur...
Ja, viel Spaß. 13 Grad Unterschied erfordert ungefähr so viel Treibstoff, wie eine Soyuz in der ersten Stufe hat. Warum hat die Soyuz Solarpaneele? Naja, primär zur Stromversorgung, aber auch gleichzeitig auf der Rückseite davon zum Abstrahlen von Wärme. Das Problem ist ja, dass man da sich weiterhin im Vakuum befindet und die Wärmestrahlung nicht gut abgestrahlt wird und man deswegen einfach große Flächen benutzen möchte, durch die man warmes Wasser leitet, um dort Wärmestrahlung abzugeben.
Ah, sie drückt da auf SKB drauf, das ist die Rendezvous Correction, wenn man es übersetzen würde. Es ist eigentlich so das, was, oder ist der heftigster Antrieb, den die Soyuz hat. Das hinten halt nochmal raus und mit einem ganz normalen tatsächlich Verbrennertriebwerk. Den versucht sie gerade zu aktivieren. Also da geht auch so eine Klappe hinten auf und dann kommt da der Stoß raus. Die Klappe, ne, man sieht die immer noch von vorne jetzt gerade.
Ja, man sah es eben.
Man sah es von hinten, genau.
Warum brauchen sie da eine Klappe?
Zum Schutz kann man nochmal zumachen. Ich meine, wenn die Soyuz... Die hängt an der Raumstation so ein Jahr dran. Der Hersteller des Soyuz gibt auch nur so ein Jahr Garantie. So, ja, ihr dürft die so ein Jahr im Weltraum benutzen, danach solltet ihr die mal wieder runterbringen. Länger wollen wir nicht, dass sie da irgendwie draußen bleibt.
Ja, beachtet übrigens, da gab es gerade eine analoge Treibstoffanzeige, die gibt es in Wirklichkeit nicht, sondern auf den Displays des Bordcomputers oben links gibt es eine Top-Levo, also Treibstoffanzeige, die 4-stellige Zahl den Treibstoffstand anzeigt.
Warum ist die Soyuz eingepackt?
Achso, Sekunde, das TMA-14M stand da gerade, das ist tatsächlich Soyuz, die wird im September dieses Jahres starten für die Expedition 41-42. Also das passt schon mal zusammen, also mit dem Emblem da für die Expedition 42 und der Soyuz, das passt schon mal. Das ist eine schöne Aurora übrigens, das sieht ganz gut aus. Da haben wir Eisblumen dran, das ist auch sehr komisch.
Ja. Also die Soyuz ist deswegen eingepackt, schlicht und ergreifend, um sie vor Mikrometeoriten zu schützen. Das ist also eine Kevlar-Schicht, die außenrum geparkt ist. Ich glaube, eine Sandwich-Struktur aus Kevlar und so Schaumstoff in mehreren Lagen.
Gerade eben dort, wo man dieses schöne Bild gesehen hatte mit dieses religiöse Dings da, das waren dann die Drehregler, um die Klappe für das Periskop zuzumachen, das Rollo. ich glaube, da ist sogar ein Übersetzungsfehler drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Also zumindest ein Schreibfehler. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, auch eine sehr schöne Szene. Sie funkt jetzt einfach mal blöd durch die Gegend, wahrscheinlich auch wieder C-Band, und landet zufälligerweise bei einem Inuit. Es gibt übrigens noch einen zweiten Film dazu, also einen 7-Minuten-Film, der ist von dem Sohn von dem Regisseur gemacht worden, wo diese Szene aus der Darstellung des Inuit ist. Also das heißt, man sieht da wirklich so ein bisschen Schnee und Hunde und ihn da halt irgendwie durch die Gegend dackeln, wie er irgendwie sein Funkgerät dort so einfach mal anhat. Und das Ganze halt mal tatsächlich von der anderen Seite betrachtet. Also kann ich nur empfehlen, YouTube einfach mal irgendwo so eintippern, kriegt ihr dann auch mit Subtitles und auf Französisch und so weiter. Aber wie kommen da die Eisblumen ans Fenster? Nein, normalerweise sollte es nicht, ne?
Das Wasser, was die ausatmen.
Ja, aber normalerweise hat eine Sojus-Kapsel Heizelemente. Beziehungsweise eine automatische Temperaturregelung. Eventuell ist ja ausgefallen, das kann sein. Dann würde es hier tatsächlich einfach abkühlen.
Ich wüsste auch nicht, dass dort an der Seite eine Ausstiegsluke ist. Also eigentlich sollte das Modul, oder warte mal,
doch. Doch, das ist die Ausstiegsluke nach der Landung.
Genau.
Wenn man gelandet ist, geht es auf und man steigt dort aus. Oder wird dort ausgestiegen.
Nicht oben rum?
Nö. Nee, an der Seite.
Doch, an der Seite, okay. Bitte, was ist da?
Post-its im Weltraum? Eigentlich überhaupt keinen.
Post-its.
Normalerweise benutzt man da zu diesem Zwecke Klettband. Alle Oberflächen der ISS sind quasi mit Klettband beschichtet, sodass man dort Sachen dran bappen kann.
Also die Post-its sind wahrscheinlich übernommen worden aus, ist auch ganz lustig, da unten steht Saya ISS drauf, also die Saya-Mission oder was auch immer. Interessant, auf dem Emblem, da sehe ich gerade. Nee, aber Post-its sind wahrscheinlich aus Kerbal Space Programm übernommen worden. Da gibt es auch immer so Post-its, die haben auch so Snacks gegessen und so ein Kram. Dort der Kosmonaut, der da drauf genannt ist, also dem dieser Anzug eigentlich gehören sollte, den gibt es gar nicht. Also ist auch so ein irgendein Name.
Demidov,
genau. Unklar, wem zu Ehren das sein soll. Ließ sich auch nicht so recherchieren noch. Ach so, die Tränen. Lustigerweise fliegen die Tränen dort weg. Sollte eigentlich nicht sein, denn die Adhäsionskräfte am Gesicht sind eigentlich noch stark genug, als dass sie dranbleiben würden. Also die dürften eigentlich nicht vom Körper abgehen, die Tränen.
Das ist primär Oberflächenspannung.
Oberflächenspannung, ja. Bitte?
Der Hatfield hat sich mal Wasser ins Auge geträufelt und hat halt irgendwie demonstriert, wie es dranbleibt.
Ja. Ah, Chris Hatfield hat es mal demonstriert. Ja. Gibt bestimmt auch ein YouTube-Video zu, ja. Ne? Singt er dabei auch, oder? Achso, was auch ganz interessant ist jetzt bei dem Funkverkehr, irgendwie haben die Duplex an. Ist normalerweise auch nicht so. Das heißt, nur eine Person kann sprechen, eine Richtung kann sprechen, sonst brauchst du zwei verschiedene Bänder. Und das ist auch in dem anderen Film halt, in dem Kurzfilm, sehr gut zu sehen, dass er sie nicht hören kann, wenn er draufdrückt, zumindest die ersten 3 Minuten. Die letzten 2 Minuten ist es aber so, dass sie irgendwie beide sich gleichzeitig hören können. Sehr komisch.
Und wenn sie tatsächlich auf einer Umlaufbahn ist, die 28 Grad Nord fliegt, also in der Umlaufbahnebene des Hubble-Teleskops ist, dann kommt sie weit genug nördlich vorbei, dass sie wirklich lange Zeit mit einem Inuit reden könnte, weil sie da vielleicht 2 Minuten über dem Horizont ist.
Selbst bei 53 Grad nicht. Das ist ja ungefähr so die nördliche Breite von Dortmund. So ungefähr auf der Höhe liegt das. Oder eigentlich Hamm. Also Hamm liegt ziemlich genau auf 53,65 Grad, die Stadt der Zugteilung. Und
der Inuit von Hamm.
In dem Kurzfilm sieht man hinter auch nochmal das Sojus-Raumschiff drüber hinweggleiten. Also so irgendwo in Grönland. Ja, nee, nicht wirklich.
Kann man da drin wirklich ist den Sauerstoff selbst abdrehen?
Ja, da gibt es einfach die zwei genau an dieser Stelle befindlichen Regler, sind dafür da, das sind die Hauptventile der beiden primär- und sekundären Sauerstofftanks. Also es würde natürlich dann als nächstes sofort ein Alarm im Computer angehen.
So, tut's ja auch. Oben in der Mitte, also die Anzeige jetzt gleich, jetzt kommt sie. Da wo es gerade so hell ist, oben
genau.
Da ist die Anzeige, wo einsteht, dass man Datum und Uhrzeit einstellen soll.
Ja.
Die würde dann rot aufleuchten mit einer Warnmeldung, dass halt der Sauerstoff aus ist. Da ist mal wieder irgend so ein religiöses Thema, so hat die Arme über der Brust verschränkt, so wie die Pharaonen ein wenig. Wir hatten ja gerade schon auch dieses schöne kleine andere Bildchen dort, da diese Ikone da drin hängen gehabt.
Ob es heutzutage Inuit gibt, die kein Englisch können?
Ob es heutzutage Inuits gibt, kein Englisch können, bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht.
Inuits mit Funkgeräten, die kein Englisch können. Ja. Inuits mit C-Band-Funkgeräten, deren Antennen nach oben gucken.
Vor allem, die auch kein Rufzeichen durchgeben.
Genau.
Ja, jetzt guckt er von draußen rein.
Das ist ja...
Und man kann es auch von draußen öffnen. Nicht. Doch, kann man. Genau, im Weltraum hört man nichts.
Im Weltraum platzt man auch nicht.
Nee, das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Mhm. Also man kann ja jetzt da durchaus überleben. Aber auch sehr schön, ich meine, der Film Aliens damals da von 78, 79 hatte ja auch Subtitle so in Space, Nobody Can Hear You Scream. Das ist direkt richtig dargestellt, oder zumindest im Subtitle steht es korrekt drin. Im Film selber macht die selbst den Fehler. Mhm. Aber hier klappt es ganz gut. Also das ist schon ganz nett dargestellt, dass halt tatsächlich dann auch keine Soundübertragung mehr stattfinden kann.
Die Lichter auf den INPUs, also den Bordcomputern, blinken übrigens nicht bei Warnungen. Sie leuchten.
Kann man die Luke überhaupt öffnen, wenn das Ding unter
Druck steht? Wenn die Luke öffnet, kann man das Ding unter Druck stützen.
Ich würde vermuten, nein.
Also du meinst, dass da nochmal eine Verriegelung drin ist. Also technisch gesehen schon, aber kann natürlich sein, dass ein Sperrbolzen drin ist.
Ein Schloss haben sie keins dran.
Ein Schloss? Du meinst ein Zündschloss oder so, oder Fernbedienung? So. Nee,
du, weil du einen Schlüssel brauchst.
Ja.
Könnte ja jeder kommen.
Könnte ja jeder kommen, also okay. Die haben ja keine Garage da oben.
Einfach einen Daumen raushalten, die nächste Sojus, die vorbeikommt.
Auch ganz haben. Klassisch, ganz klassisch. Wir greifen unter den Griffen, was finden wir? Geil, eine Flasche Wodka. Und? Ja, also seit dem Jahr 2006 ist es den Kosmonauten, versteht sich, erlaubt, wieder Wodka zu trinken, so ein Pinneken. Doch, auf der Mir haben sie es auch schon gemacht. Also es gibt auch Berichte von Kosmonauten, die hatten jeder eigentlich eine eigene Flasche dabei und ab und zu wurden aber nochmal welche irgendwie so in den Versorgungsfrachtern mit versteckt. Mhm. Und wenn man die eigene Flasche leer war, sind die irgendwie durch die Gegend gewabert und haben einfach mal so ein paar Elemente der Mir auseinandergenommen und auf einmal eine Flasche Wodka gefunden. Bei den Amis, beziehungsweise auch bei der ESA, ist ein No-Alkohol-Direktive gilt da. Aber Russland hat es mal wieder seit 2006 erlaubt, so Pinneken Wodka. Ist ja nur zum Aufbau nach so einem langen Spacewalk. Es soll halt super sein.
Gab es da nicht auch so ein Gerücht, dass in der Sojus ein Revolver irgendwo drin ist?
Es gab ursprünglich, nachdem eine Sojus-Landung mal sehr weit ab vom Kurs landete und ungefähr 3000 Kilometer entfernt in Sibirien im Schnee lag und von Wölfen umringt war, sodass die Leute dort 2 Tage übernachten mussten. Seitdem gibt es an Bord jeder Sojus-Fähre, ursprünglich gab es ein speziell dafür angefertigtes dreiläufiges Gewehr mit einem Flintenlauf, einem normalen Gewehrlauf und einem Leuchtraketenlauf. Jedoch ist es so irgendwie zu teuer und die sämtliche Munition dafür inzwischen hat ihr Haltbarkeitsdatum überschritten, sodass jetzt eine normale russische Automatikpistole an Bord ist.
Also dort ja, und die Saljut-Station, die auf der Almas-Basis waren, hatten 23 mm Geschütz, weil es militärische Station war. Könnte ja sein, dass ein amerikanischer Abfangsatellit nahe kommt, dann kann die halt abgeschossen werden. Das ist ganz normales Bordgeschütz von irgendwelchen Flugzeugen dort auch. Dummdi-dummdi-dumm. So, und? Traumszene vorbei, danke.
As it turns out, er war gar nicht wirklich da.
Nee. Dumm, wenn man sich den Sauerstoff halt irgendwie wegmacht. Apropos Sauerstoff weg, ja, hier im Raum ist der Sauerstoff auch langsam weg.
Diese Anzeige da steigt da plötzlich an. Man kann ja nicht einfach den Sauerstoff aus dem Raum rauspumpen. Was sollte das überhaupt?
Ja.
Also sie ist übrigens gerade so irgendwie in der Höhe von Afrika, wie man da auch so sieht. Also wieder.
Mhm. Laut der Karte.
Genau. Laut der Karte.
Naja, das könnte ja hinkommen, dass sie einmal rum ist.
Ja, stimmt. Könnte ja wieder sein, dass sie über Nil ist, ja. Achso, und er hatte vorhin auch gesagt, so, dass das auch nur bis zur Tiangong-Station auch nur noch 100 Meilen sind. Vorhin waren es nur noch 100 Kilometer. Ja. Entweder auch der Dramaturgiefehler oder beziehungsweise wieder ein Übersetzungsfehler. Ich meine, ist ja öfters vorgekommen, dass man Meilen und Kilometer verwechselt.
Ja, und jetzt kommt sie auf den Gedanken, dass Landen ja sowas wie Starten ist. Das stimmt für die Sojus-Kapsel tatsächlich. Für die Landung gibt es einen Raketensatz, der ungefähr 3 Meter über dem Boden gezündet wird, ja, und einfach den Aufschlag lindert. Man könnte ja im Wasser landen. Nein, das machen die Russen nicht. Sie benutzen Raketen. Es ist eigentlich mehr eine Form von Sprengstoff, der auf der Unterseite, hier sieht man es schön, die Rakete bremsen soll. Und eine weiche Landung, das heißt nur irgendwie 7G-Schock statt 12G-Schock, bewirkt.
Also sie kommt da mit 5 Kilometer pro Stunde auf, also für die Geschwindigkeit. Es gab aber auch schon Wasserungen mit der Soyuz-Kapsel. Die werden auch trainiert. So ist es nicht. Die Wasserung war lustigerweise, oder die erste Wasserung, die war halt in dem Winter. Das heißt, sie sind dort in zugefrorenen See reingeplumpst. Und es scherzhafterweise wurde auch gesagt, so, ja, ist auch kein Wunder, denn es war die erste Landung oder es war der erste Flug mit einem Kosmonauten, der nicht einer militärischen Laufbahn entsprach, sondern war oder keine Fliegerlaufbahn entsprach, sondern er war Marinetaucher. Es wurde gesagt, kein Wunder, dass sie dann irgendwie im Wasser gelandet sind. Aber es gab Probleme, tatsächlich da hinzukommen, weil die Amphibienfahrzeuge halt irgendwie nicht da durchgekommen sind und erst hinter Kampftaucher konnten die irgendwie rausholen.
Es gibt übrigens diese Möglichkeit, dem Raumschiff zu sagen, in welcher Höhe es die Rakete zünden soll, nicht. Das kann man nicht einstellen, das wird nicht von diesem Bordcomputer gesteuert, sondern das wird von dem KS-020 Rechen, also dem tatsächlichen Steuerungscomputer, der nur per RS-232 an diesem Anzeigeelement angebunden ist, gesteuert und ist kein konfigurierbarer Parameter. Man kann jedoch einfach mit einem direkten Druck eines Knopfes diese Düsen normalerweise zünden.
Auch diese Abtrennung von jetzt dem Service-Modul und dem Habitation-Modul heißt auch, dass sie jetzt kein ACS mehr hat. Das heißt, sie kann diese 2 Steuerknöpfe links und rechts einfach nicht mehr verwenden. Die machen jetzt nichts mehr, weil da gibt es ja keine kleinen Düsen mehr, die jetzt irgendwas aussteuern könnten. Es ist wirklich nur dieses Re-Entry-Modul dort da. Ist doch das Einzige, was runterkommt tatsächlich, also das mittlere.
Warum gäbe es einen Knopf, um die zu zünden?
Ah, und da erzählt sich jetzt gerade irgendwas mit den roten Schuhen. Ich glaube, das ist so eine Referenz auf Wizard of Oz, vermute ich einfach mal. Was ja so im amerikanischen Gedankengut ja sehr stark drin ist. Ob es einen Knopf gibt oder warum es einen Knopf gibt zum Zünden, sagst du oder fragst du?
Weil das können wir doch niemals Timing bei der solchen
Situation. Naja, aber es ist immer noch besser, als wenn die Automatik ausfällt. Es ist einer der abgedeckten Knöpfe links unterhalb des Anzeigepultes.
Ja, es ist dann nicht so gut, wenn du gerade eh schon am Aufschlagen warst und dann nochmal zündest.
Zack, und auch nur ganz kurz. Das sieht man auch kaum, wenn du so Landungen siehst von Soyuz-Kapseln, siehst du auch kaum. Oh, das ist auch eine schöne Referenz, so mit diesen reflektierten Bildern oder Lichtern auf dem Helm. Das ist aus 2001 oder 2010 im Film, also Space Odyssey.
Jetzt sind sie übrigens über Dänemark, wie man sieht. Und rechts Dänemark, stimmt. Links Schweden.
Und so weit nördlich fliegen die gar nicht.
Außerdem waren sie eben noch über Afrika. Das wäre also ein polarer Orbit.
Ja, aber wie ich schon gerade sagte, so Höhe Hamm.
Ja.
Dänemark ist nördlicher. Ja, und plötzlich wurden wieder ungefähr 150 Kilometer, nee, 200, nee, warte mal, Moment. ISF 400 Kilometer, Kármán-Linie 100 Kilometer, sprich 300 Kilometer Orbit runtergegangen. In, auf 100 Kilometer Entfernung.
In quasi keiner Zeit.
Genau.
Und man sieht, das ist auch ein durchaus signifikanter Geschwindigkeitsunterschied.
So, Referenz auf den Film Wall-E. Wir fliegen mit einem Feuerlöscher bestückt. Etwas wild durch den Weltraum.
Der hat aber nicht so viel Data-V.
Von Dänemark aus müsste sie jetzt auch über irgendwie der Ostsee sein. Und diese Bucht hier könnte prinzipiell links Helsinki, rechts St. Petersburg sein, ist es aber nicht.
Nee, ist doch näher dran an der Bucht, oder?
Mhm. Also würde man Kronstadt vor St. Petersburg sehen.
Und die Raumstation, die gibt's ja auch noch nicht,
oder? Nee, die gibt's auch noch nicht. Also es gibt bisher
nur 2 Module.
Genau, die Shenzhou 1 ist nur ein Modul. Und das müsste schon mindestens die Shenzhou 2 oder 3 sein. Die gibt's in dem Sinne auch noch nicht. Entschuldigung, Tiangong. Shenzhou ist das Raumschiff, Tiangong ist die Raumstation.
Rückstoß durch Wegwerfen.
Plötzlich gibt es auch schon diese...
Diese offenbar unbeschädigte Raumstation befindet sich jetzt aber trotzdem in einem instabilen Orbit, obwohl sie ja eigentlich noch vollkommen in Betrieb war. Wieso?
Ja, weil sie ein potenzielles Debris-Dingens entfernen wollten.
Was wollt ihr entfernen?
Also absichtlich die Orbit, um zu verhindern, dass sie jemals zu Debris wird.
Oder weil die Leute raus...
Ach, du meinst, sie hätten die manuell tiefer gestört, damit sie nicht... Okay.
Umso weniger Sinn macht es, dass sie dann noch in einer Umlaufbahn ist, in der sie längere Zeit von der ISS aus sichtbar wäre.
Und noch schöner ist es, dass noch ein Raumschiff angeschlossen ist.
Praktisch.
Extrem praktisch.
Ungefähr 300 Kilometer tiefer.
Fump. Ganz schön viel Kraft in den Armen. Mhm. Und dann sind auf einmal so auch Debris-Teile wieder. Woher kommen die?
Die folgen ja,
glaube ich. Was ganz nett ist, ist tatsächlich dieses Shattering in Shinies irgendwie. Ich kann es mir tatsächlich so vorstellen, also so, wenn ihr vielleicht diese Amateurfunkgeräte von den Chinesen kennt, diese Bafeng-Geräte, die labern auch die ganze Zeit Chinesisch. Da kann man auch dann irgendwie irgendwas einstellen und dann hast die ganze Zeit irgendwie labert er vor, welche Frequenz gerade ist. Ich glaube, die mögen das tatsächlich. Vom Gefühl her.
Warum hast du jetzt ihren Helm abgenommen?
Ja, gute Frage.
Sauerstoff sparen.
Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt auf einer Baustelle Helme tragen? Und natürlich Stereotyp fliegen dort Ping-Pong und Reis rum.
Reis, Ping-Pong, irgendwie anderen Kleinkampf, Lippenstift war das, glaube ich, gerade oder so.
Ja. Ne?
Ja, jetzt müssten die ungefähr auf 70 Kilometer Höhe sein.
Kann man Ping-Pong in Schwerenhausen
testen? Die Chinesen scheinen das zu testen, also.
Richtige Dinge.
Immer gegen die Wand.
Und auch diese herrlichen Bilder, die man sonst irgendwie vom China-Restaurant kennt. Ja. So. Ah, direkt auf das Raumschiff gefunden.
Man kann immerhin Taschenbillard im Weltraum spielen. Und seltsamerweise sehen sowohl die Sitze genauso aus wie in der Soyuz, als auch die Steuerelemente. Mal davon abgesehen, dass mehr bunte Knöpfe daran angefügt wurden.
Eigentlich müssten 4 Sitze auch drin sein.
Und es müssten große Flachbildschirme sein. Das Steuerpult der Shenzhou zeichnet sich durch sehr große Flachbildschirme aus.
Aber hier wird auch dieselbe Software eingesetzt, nur dass sie halt diesmal...
ein anderes Farbschema und chinesische Zeichen hat.
Genau. Ist halt auch die Neptun-Software. Ja. Bitte?
Nein, eigentlich haben die Chinesen da was Eigenes geschrieben. Es macht keinen Sinn, dass sie die Neptun-ME-Software benutzen sollten.
ME-Software. Also mein Umgang Chinesisch ist nicht gut, nur zu sagen, was da steht. Ich bin ja froh, dass das Russisch ausreicht inzwischen. Aber es ist auch genauso aufgebaut halt von der Software her. Und wieder Religion, irgendein Buddha da drin, ne?
Ja, die Russen hatten ja auch ihre.
Ja, die hatten auch ihre Ikone da hängen. Ja. Bumpy Ride.
Was jetzt tatsächlich realistisch ist, ist, dass die Form des Wiedereintrittskörpers, sowohl der Soyuz als auch der Shenzhou, so gebaut ist, dass sie selbst bei einem beliebigen Wiedereintritt aus einer beliebigen Richtung sich in die richtige Richtung von selbst dreht. Normalerweise ist man kann durch Längsdrehung einstellen, in welchem Winkel man wieder eintritt, und normalerweise wird das so geregelt, dass man ungefähr nur 3-4G Beschleunigung spürt. Wenn man es nicht aktiv steuert, macht man einen sogenannten ballistischen Wiedereintritt mit mehr oder weniger permanenten 6G Beschleunigung.
Ist noch aushaltbar, es sind ja nur ein paar Minuten, also das geht noch.
Ja. Sie können es ja auch mal anschnallen, so meine Meinung.
Puh. Bremsen ist für. Genau.
Würde der normale Astronaut da jetzt einen Helm tragen?
Ob ein normaler Astronaut Helm tragen würde? Ja, würdest du. Also im Grunde bei allen Manövern innerhalb einer Kapsel trägst du einen Helm. Plötzlich, Wiedereintritt, stabilisiert sich jetzt automatisch auch.
Man trägt jedoch normalerweise nicht den Raumanzug, den man für Außenarbeiten benutzt, der viel zu sperrig ist, sondern den Wiedereintrittsanzug, der hauptsächlich eine dünne Schicht ist, die einen mit Sauerstoff versorgt.
Und G-Schutzplatten. Das heißt, dass dann halt tatsächlich nicht irgendwie das Blut dann irgendwie in die falsche Richtung strich. Auch schön, dass die Bildschirme ausfallen mit so einem VGA-Dropout. Mhm. ich bin nicht sicher, ob die tatsächlich noch irgendwie Analogbildschirme angeschlossen haben.
Bei der russischen Kapsel, ja, läuft das Ganze vollständig analog.
Ja, aber du sagst, die chinesische ist ja komplett anders.
Ja, ja.
So, Trennung und die sind aber schon eigentlich so weit unten, dass sie jetzt schon verglühen müssten, weil das Hitzeschild ist nur unten, aber die rotiert ja gerade sehr nett.
Nee, das ist bei Sojus-Kapseln tatsächlich schon passiert, dass Dinge erst abgebrochen sind und dann das Ding seitlich eintrat und beim Öffnen der Fallschirme, die inzwischen so heiß geworden waren, dass einer der Fallschirme Feuer gefangen hat. Das macht der Sojus aber nicht viel.
Ja, die haben ja mehrere Fallschirme auch dran.
Was mich wundert, ist, dass kleinere Objekte jetzt schneller sind.
Und plötzlich auseinander. Ja gut, plötzlich auseinanderbricht ist okay. Ja, innen drin.
Wie beim Raumschiff Enterprise hat man auch hier kleine Sprengsätze drin. Weil das ja so sein muss.
Ich weiß gar nicht, wo die da jetzt runterkommen.
Also wenn sie eben über Dänemark waren, müsste das irgendwo mitten in Russland sein.
Ja, und plötzlich ist das Hitzeschild verloren.
Na, das ist ja richtig. Das Hitzeschild wird nach...
So früh?
Nee, so früh nicht. Nee. Es wird aber irgendwann abgeworfen. Weil es schwer ist.
Sau schwer.
Es ist leichter zu landen, wenn man alles unnötige Gewicht wegwirft.
Da geht auch schon der Pilotfallschirm auf. Nein, der Pilot nehme ich gar nicht. Direkt der Endfallschirm.
Ja.
Ach, okay, doch, ja.
Kleiner. Man würde aber nie nur einen Fallschirm nehmen, weil der sich auch erfolglos aufhalten könnte. Stattdessen nimmt man normalerweise zwei oder drei Fallschirme.
Und plötzlich klappt wieder Funk. Komisch, ganz komisch.
Ja,
jetzt ist im Weltraum, jetzt
brauchst du dafür kein Satellit. Ja, nee, ist klar.
Außerdem hat sie irgendwie gerade mit einer amerikanischen Bodenstation geredet.
Ja.
Sie ist jetzt wieder im Äther, deswegen.
Und über amerikanischem Gebiet irgendwie. Und da waren die Raketen, ne, habt ihr gerade kurz gesehen, die Bremsraketen haben da kurz gezündet, so 3 Meter über dem Boden.
Nein, das war das andere Raumschiff.
Wird die runtergehen, oder?
Die Soyuz-Kapsel sollte eigentlich schwimmen, solange du nicht irgendwie Fenster aufmachst oder so.
Irgendwelche Radio, Midwest.
Ja, das ist auch irgendwie... Warum ist das auf normalen Radiofrequenzen auf einmal an? So, ich glaube nicht, dass wir auf 4 Meter arbeiten, sondern irgendwie andere Bänder haben. Ja, jetzt ertrinkt sie noch. Dann kommen auch die Frösche da rein und so. Und eigentlich sollte der Fallschirm auch abgesprengt werden.
Der wird in dem Moment, wo die Raketen zünden, auch abgeworfen.
Damit der Fallschirm nicht nur die ganze Kapsel dann noch irgendwie durch die normalerweise kasachstanische Steppe irgendwie schleppt. Könnte ja mal irgendwie ein Wind aufkommen und dann hast du so einen Fallschirm, der Kapsel dann so durch die Gegend zieht. Sollte eigentlich nicht sein.
Ja, wann zünden die Raketen überhaupt echt?
Die Raketen zünden so 3 Meter über dem Boden. Das hast du gerade auch gesehen im Film. Das war gut dargestellt.
Nein, man kann in so einem Anzug nicht schwimmen.
Man möchte in seinem Anzug auch nicht schwimmen.
Üben die doch vorher. Die Sojus ist nicht darauf ausgelegt, Wasser zu landen, richtig?
Kann sie. Das ist nicht das Problem. Da wird auch trainiert. Natürlich hat sie so viel Sauerstoff auch noch in den Lungen und nach irgendwie 1-2 Wochen im Weltraum
die körperliche Kraft
auch gegen die Schwerkraft anzuschwimmen und der Blutverlust macht überhaupt nichts aus. Sie ist der Kämpfernatur, wie man sieht. Das ist jetzt auch immer wieder so ein symbolisches Element, so irgendwie aus der Urgrütze aufsteigen. Und natürlich direkt neben der Kapsel. Und natürlich in den USA auch gelandet, wie man sieht. So, ne? Komischerweise kommen jetzt die Teile der Raumschiffs runter, nachdem wir alles gebremst oder des anderen Teils.
Die haben halt dickere Fallschirme.
Eben. Ja, es ist ganz toll.
Ja.
Wie zielgenau kommt die Sojus dann nochmal oder so ein Ding da
runter? Ziemlich gut.
Die Ellipse hat ungefähr, ich glaube, 100 mal 50 Kilometer Größe bei den Russen. Die brauchen auch nicht so genau zielen, da ist genug Platz.
Zum einen das, zum anderen, also die Rettungsdienste sind auch sehr schnell dann da.
Ja.
Also die kommen da mit Hubschrauber angeflogen.
Ja. Teilweise sind die einfach so genau, die können auch mit dem Hubschrauber noch die Landung filmen. Also gibt es sehr, sehr viele Aufnahmen.
Die Apollo-Kapseln hatten, glaube ich, eine 30 mal 15 Kilometer Ellipse.
Und die sind auch gewassert, alle. Mhm. Die waren noch nicht für Landlandung.
Moderne Raumschiffe jedoch können genauso genau landen wie Hubschrauber, wie Elon Musk kürzlich sagte.
Nee, die ganze Kraft hat sie zum Schwimmen gebraucht.
So, frisch getauft, auf der Erde gelandet.
Hauptsache Pampe.
Toll.
Urschlamm.
Fehlen eigentlich noch die Urzeitkrebse.
Ist der jetzt noch tot?
Hier ist der auch Papst.
Los, beiß rein.
Oh, ist, das, 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 jetzt, jetzt doch.
Hauptsache genau. Schön groß, viel Muskelmasse und keine Muskelmasse abgebaut.
Ist auch schon fast wieder so eine Hommage an 2001. Ne? So. Oder ist das an eher hier Aliens-Film da?
Fehlt eigentlich noch so ein Monolith?
Guck mal, auch achteckige
ja, okay.
Lensflares.
Ja, ist schon richtig.
Ja. Ja, irgendwie sowas.
Ja, die können das halt nicht so gut.
Musst du deine Expertise zur Verfügung stellen.
Die Frage ist jedoch, warum trägt sie einen BH drunter? Im Weltraum braucht man sowas nicht. Warum?
Ja, die 7 Minuten Abspann, die sparen wir uns jetzt. Ihr könnt nämlich jetzt zu den Lightning Talks rübergehen.
Das muss ich vor allem auch.
Zum Beispiel.
Herein. Okay.
Vielen Dank, dass Sie mit Pilot und US Airlines geflogen sind.